Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Heute Teil 3 zum Thema Fibromyalgie. Wie behandelt man diese Erkrankung? Mein Name ist Silvia Maurer. Ich bin Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, Leiterin des regionalen Schmerzzentrums in Bad Bergzabern, niedergelassen mit Schwerpunkt Schmerz- und Palliativmedizin und Psychotherapie und wie immer Ihre Gastgeberin. Auch heute darf ich wieder Herrn Privatdozent Dr. Michael Überall begrüßen, ebenfalls Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, Leiter des Exzellenzzentrums der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin in Nürnberg und Präsident der Deutschen Schmerzliga, der größten Patientenorganisation zum Thema Schmerz. Lieber Michael, ganz herzlich willkommen.
Hallo Silvia, ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Ja, in Teil 1 haben wir jetzt ganz viel gehört zu Symptomen und Diagnostik. Wir wissen jetzt, dass es eine Erkrankung ist, die aus vielen Symptomen besteht. Dazu gehören Schmerzen, die sich über den ganzen Körper ausbreiten können. Es gibt eine relativ einfache Diagnostik mit den Körperschmerzen plus den dazukommenden Symptomen zum Thema Schlafstörungen und zum Thema Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Und jetzt, nachdem wir das alles erfahren haben, geht es darum, was kann man denn jetzt tun bei einer Fibromyalgie? Gibt es denn zugelassene Therapien zur Behandlung der Fibromyalgie?
Ja, liebe Silvia, das ist ja wahrscheinlich der interessanteste Teil, der unsere Zuhörer auch am meisten interessiert. Was kann man dagegen tun? Und aufgrund der Vorinformationen, die wir in Teil 1 und Teil 2 gegeben haben, glaube ich, vermuten die meisten schon richtig, dass es nicht die eine Schlüsseltablette, nicht das eine Wundermittel gibt, das ihre ganzen Beschwerden lindert. Faktisch ist es leider so, dass wir in Deutschland überhaupt keine formal zugelassene Therapieoption für die Behandlung einer Fibromyalgie haben. Es gibt viele Studien, es gibt auch andere Länder, in denen einzelne Wirkstoffe, die wir auch in Deutschland zur Verfügung haben, zugelassen sind. Das sind in den Vereinigten Staaten von Amerika vor allem das Duloxetin, das Pregabalin und das Milnazepran. Medikamente, die wir durchaus in Deutschland auch in der Schmerztherapie einsetzen, auch gezielt bei bestimmten Schmerzerkrankungen einsetzen, die aber explizit nicht formal für die Behandlung einer Fibromyalgie in Deutschland zugelassen sind. Viele andere Medikamente wurden natürlich auch untersucht und mit unterschiedlichen Ergebnissen betrachtet, wobei man ganz klar sagen muss, dass Ausmaß und Konstanz der Wirksamkeit dieser verschiedenen Wirkstoffe durchaus von Studie zu Studie, von Land zu Land und von Stadium zu Stadium der Fibromyalgie wirklich variieren. Und man sollte sich über die Effekte der Pharmakotherapie ganz grundsätzlich keine zu großen Illusionen machen. Bei etwa der Hälfte der Patienten wird in diesen Studien über eine Schmerzsinderung von 30% berichtet. Die verursachen aber häufig bisweilen durchaus unangenehme Nebenwirkungen und damit ist das die Balance zwischen Wirkung und Nebenwirkung so ein bisschen in Frage gestellt, sodass man vielleicht unterm Strich sagen kann, ja, bisweilen können Medikamente helfen, aber sie werden nicht das Alleinige sein, was den Patienten bringt. Sie müssen eingebunden sein, ein Gesamtkonzept und wir dürfen die Wirkung vor allem nicht überschätzen, die wir hier mit diesen Wirkstoffen erzielen können.
Wie kann man denn jetzt Fibromyalgie behandeln? Was für Möglichkeiten gibt es denn so in diesem Konzept, wie du das genannt hast?
Nun, wenn wir uns mal ein bisschen auf die, sagen wir mal, in den Vereinigten Staaten zumindest zugelassenen und in klinischen Studien damit ja auch positiv evaluierten Wirkstoffe zurückziehen, dann kann man die ja in zwei Gruppen einteilen. Das Duloxetin und das Milnazepran sind Medikamente, die über einen Mechanismus Schmerz lindern können, der durchaus bei der Fibromyalgie Sinn macht. Nämlich diese Störung der körpereigenen Schmerzkontrolle. Wir wissen, dass es bei den Patienten hier zu einer Störung der Übertragung von Schmerzsignalen aus dem körperperipheren Raum, also den Extremitäten, den inneren Organen, über das Spinalnervensystem kommt. Und diese Übertragung kann man mit den beiden Wirkstoffen insofern beeinträchtigen, dass sie nämlich die körpereigene Schmerzkontrolle der Umschaltung der Signale von einem auf den anderen Nerven reduzieren können. Und zwar mit Mechanismen, die der Körper selbst auch tut, indem er bestimmte Botenstoffe bereitstellt auf spinaler Ebene, die hier helfen, die Signalübertragung zu unterbinden. Und das Pregabalin als etwas Außenseiter in diesem Konzept ist ein Medikament, das wir gerne in der neuropathischen Schmerztherapie verwenden, wenn also Patienten eine Neuropathie oder neuropathieverdächtige Symptome haben, wenn sie vielleicht sogar zu der kleinen Gruppe von Fibromyalgie-Patienten gehören, bei denen wirklich so eine Small-Fiber-Neuropathie vorliegt, die wir in Teil 2 ja besprochen haben, dann würde es sich sicherlich anbieten, in einem ersten Schritt so einen Wirkstoff einzusetzen, der nachweislich bei neuropathischen Schmerzen eine Rolle spielt. Und bei den anderen würde man vielleicht eher die beiden anderen genannten Medikamente, das heißt das Duloxetin oder das Milnazepran, anwenden, wohl wissend, dass sie in Deutschland für die Diagnose Fibromyalgie so nicht zugelassen sind, aber eben berücksichtigend, dass die ganzen anderen in Deutschland verfügbaren Medikamente, die auch nicht zugelassen sind, nicht wirklich wirken.
Jetzt hast du gesagt, die sind in Deutschland nicht zugelassen. Bezahlt das dann die Krankenkasse?
Ja, das ist so eines der üblichen Dilemmata, mit denen wir zu kämpfen haben. Formal ist es eine Off-Label-Therapie und formal würde es erfordern, dass man hier, um eine positive Kostenübernahme zu bekommen, natürlich einen Antrag stellen muss, der von der Kasse dann positiv bewilligt wird. Man muss das einfach auch wirklich hier ganz klar sagen. Diese Medikamente sind in Deutschland zugelassen. Sie sind für die Schmerztherapie in verschiedenen Phasen oder für Symptome von Schmerzen zugelassen, die bei der Fibromyalgie durchaus auch auftreten. Und hier gilt es dann vielleicht, einen gewissen kreativen Ansatz auch zu wählen und zum Beispiel die Verordnung auch damit zu begründen, dass ein Patient mit einer Fibromyalgie ja in hoher Häufigkeit auch eine depressive Verstimmung aufweist, Leistungsprobleme, kognitive Beeinträchtigungen. Und bei der Depression sind nun sowohl Duloxetin als auch Milnazepran zugelassene Medikamente. Und es spricht nichts dagegen, natürlich auch einen Schmerzpatienten mit einer depressiven Verstimmung entsprechend zu behandeln. Und wenn ich neuropathische Auffälligkeiten bei einem Patienten finde, also eine Hypersensibilität, Berührungsempfindlichkeiten, eine generalisierte, verstärkte Wahrnehmung von Schmerzsymptomen, Begleitphänomene wie Kribbelparästhesien, so das ist Ameisenlaufen, oder dass nicht schmerzhafte Reize wie vielleicht auch Temperatur, warmes Wasser einen Schmerz auslösen können, dann habe ich jede Rechtfertigung, natürlich Pregabalin einzusetzen und dann zu gucken, in welcher Form diese Therapie dem Patienten hilft. Wichtig, alle diese medikamentösen Therapien sollten immer eingebunden werden in ein, wie wir heute so gern sagen, ganzheitliches Konzept, also dass sich darauf verlassen, dass mit der Verordnung eines Wirkstoffes nun auf einmal alle Probleme gelöst werden, ist absolut unrealistisch. Es sind Mittel zum Zweck mit einer beschränkten Wirksamkeit, die man durchaus in Deutschland natürlich auch zulasten der gesetzlichen Krankenversicherungen verordnen kann.
Jetzt hast du gesagt, ganzheitliches Konzept. Das heißt, es gibt also auch einige nicht-medikamentöse Verfahren, die man einsetzen sollte. Was wäre das zum Beispiel?
Also ich glaube, das ist das Entscheidende, dieser ganzheitliche Ansatz. Und dieser ganzheitliche Ansatz muss dazu führen, unter dem Strich, dass der Patient nicht mehr Opfer seiner Beschwerden wird und sich hingibt dem Leid, sondern dass er zum aktiven Gestalter und trotz seiner Beschwerden weiterhin zum Teilhaber an seinem Leben auch wird. Und damit gibt es eigentlich eine entscheidende therapeutische Maßnahme. Und diese therapeutische Maßnahme ist Bewegung. Das ist die einfachste Maßnahme überhaupt, aber in allen klinischen Studien ist es die höchst wirksame Therapie mit Wirksamkeitseffekten weit jenseits all der genannten Effekte von den genannten Pharmakotherapien. Also bevor man ein Medikament verordnet oder begleitend zum Medikament, wäre vielleicht auch die ärztliche Verordnung von, sage ich mal, 5000 Schritten pro Tag eine sinnvolle Maßnahme, unter Umständen gestützt durch entsprechende Begleittherapien wie sich einen Hund anschaffen, in irgendeiner Form auf jeden Fall rausgehen, eine gewisse körperliche Aktivität entfalten. Das muss nicht das Fitnessstudio sein, ganz im Gegenteil. Das sollte Spaß machen, es sollte natürlich auch realisierbar sein. Aber die wirksamsten Behandlungen gegen das Fibromyalgie-Syndrom sind diese eigenen körperlichen Aktivitäten, dann ganz schnell gefolgt von physikalischen Therapien, also Wärmebehandlungen, Kältebehandlungen, Massagen, Thermalbädern, die aber alle darauf abzielen, den Patienten nicht zu behandeln, sondern ihn in die Situation bringen, dass er sich diese Therapien quasi selbst aktiv wirklich zuführt und aneignet und für seinen Alltag nutzt.
Also Massage nicht als Dauertherapie, sondern als Mittel zum Zweck, dass man in die Bewegung kommt.
Absolut. Das ist der entscheidende Punkt. Deswegen wäre unter den ganzen Maßnahmen ganz sicherlich spontan der Hund die relevanteste Größe. Denn der Hund führt dazu, dass man bei jedem Wetter raus muss, dass man regelmäßig raus muss, dass man abgelenkt ist. Und man glaubt es kaum, in einer klinischen Untersuchung konnte nachgewiesen werden, dass im Wartezimmer, also in der Situation auf den Arztkontakt hin, ein Hund, der alleine anwesend war, die Schmerzen der wartenden Patienten in dieser Kurzzeitphase um ein Drittel reduziert hat, damit so stark reduziert hat, wie es die stärksten im Moment verfügbaren Medikamente überhaupt getan haben. Also das zeigt ganz klar, dass die körpereigenen Möglichkeiten, Schmerz zu reduzieren, auch bei Patienten mit Fibromyalgie durchaus noch vorhanden sind. Wir müssen nur den richtigen Weg finden, sie zu reduzieren und sie in die Eigenaktivität zu bringen.
Ja, dann sind wir ja schon beim nächsten Thema. Wenn du vom Hund sprichst, es gibt ja auch gerade viele Möglichkeiten, Therapiehunde einzusetzen, auch in der Psychotherapie. Welche Rolle spielt denn die Psychotherapie jetzt bei dieser Erkrankung, bei der Fibromyalgie? Und was wird denn da empfohlen? Und ja, was das sicher auch ganz wichtig ist, was passiert denn so in der Psychotherapie?
Also neben der körpereigenen Behandlungsmaßnahmen durch die physikalischen und eigenen körperlichen Aktivitäten ist die Psychotherapie, vor allem natürlich verhaltensmedizinische Maßnahmen, das A und O der Therapie. Das ist ein Punkt, den man vielen Patienten vielleicht erstmal erklären muss, warum es notwendig ist, weil viele sich natürlich sagen, dass sie gar keine psychischen Probleme haben, die in irgendeiner Form therapeutisch bedürftig wären. Aber das muss man wirklich evaluieren und auch wirklich erläutern. Aber Dauerschmerz und diese Patienten entwickeln ja aufgrund der Langfristigkeit ihrer Beschwerden ein Dauerschmerz, ist auch ein dynamischer Lernprozess. Das heißt, ein Verfahren, an dem Körper und Seele gleichermaßen beteiligt sind und sich natürlich wechselseitig auch so beeinflussen, auch hineinsteigern in die Wahrnehmung und in die Interpretation der Beschwerden, sodass man der Psyche in der Behandlung chronischer Schmerzen unbedingt einen großen Stellenwert zuordnen muss und sie auch einbeziehen muss und sich nicht nur auf die körperlichen Aspekte beziehen kann. Und diese Psychotherapie kann ganz viele verschiedene Facetten natürlich adressieren. Davon weißt du natürlich nun sehr viel mehr noch als ich. Aber nur um mal so ein paar Stichworte zu bringen. Ein Ziel könnte es allein zu sein, dass Gewohnheiten aufgedeckt werden im Gespräch, in der Evaluation, die offensichtlich den Schmerz verstärken, also bestimmte Vermeidungs- und Schonverhalten oder Angstverhalten, über die man sich aber einfach hinwegsetzt, die man im Alltag vielleicht auch ignoriert, gar nicht wahrnimmt. Und die man aber bewusst auch wirklich aktivieren könnte oder vermeiden könnte, um sich in Schmerzen nicht noch zusätzlich zu betreffen. Alte Gewohnheiten durch gesundheitsförderndes Verhalten zu ersetzen. Den Plan, bestimmte Therapeuten und Patientenschulungen aufzusuchen, Entspannungsübungen einzusetzen, Entspannungstechniken wie zum Beispiel das Biofeedback zu nutzen, die eigene Kontrolle über Körpermechanismen wieder zu erlernen und zu erleben, was geht. Progressive Muskelentspannung, autogenes Training, Hypnotherapie. Das sind alles Therapien, die zum Teil in Studien unterschiedliche Ergebnisse geführt haben, die aber im Gesamtkonzept bei chronischen Schmerzerkrankungen und damit auch bei der Fibromyalgie sehr sinnvoll sind, weil sie keine Nebenwirkungen haben, weil sie die Achtsamkeit, das sogenannte Vermögen, das Selbstvermögen der Betroffenen stärken und damit zum Empowerment von betroffenen Patienten führen.
Ja, jetzt hast du gesagt Entspannungsverfahren. Also da meinst du jetzt nicht, ich lege mich in die heiße Badewanne, höre mir schöne Musik an. Das ist was anderes.
Das ist ganz was anderes. Aber das kann unter Umständen auch noch die Belohnung für den Tagesablauf sein, wenn das denn gut tut. Wobei man fairerweise sagen muss, dass Wärme nicht jedem Patienten mit so einer Schmerzerkrankung gut tut, sondern manche eher die Kälte suchen und damit kommt die Kältetherapie wieder in den Raum. Nein, unter Entspannungstechniken versteht man ein bewusstes, ein gezieltes, ein durch den Patienten selbst ausgelöstes Entspannungsverfahren, das man in der Regel lernen muss, unter Anleitung lernen muss, das einen in die Lage setzt, die muskuläre Verspannung und damit interaktiv auch die psychologische Verspannung zu reduzieren und in einen entspannten Zustand hineinzukommen, indem man dann zum Beispiel in der Kombination mit Traumreisen und ähnlichen Phasen bestimmte gedankliche Übungen mental durchführt und damit die Ausgangssituation, in der man dann nach dieser Übung mit dem Alltag, mit seinen eigenen Beschwerden umgeht, auf einen neuen Status setzt. Das ist so ein bisschen wie ein Warmstart beim Computer, nicht der Kaltstart, dass man wirklich den Stecker rauszieht, aber dass man sich selbst in einen sehr ruhigen Zustand herunterfährt, trotz seiner Beschwerden und dann in diesem Zustand erfährt, was auch an schmerzfreien Zeiten wirklich möglich ist. Und die natürlich nutzt aus kurzzeitige Rehabilitationsphasen sozusagen, um mit seinem Alltag wieder zurechtzukommen.
Ja, jetzt vielleicht noch zwei Sachen, die auch von Patienten immer wieder nachgefragt werden. Das eine ist die Akupunktur. Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt und ich danke dir dafür, dass du das so erwähnst. Es gibt ja natürlich die Einschätzung der Patienten auch zu den Wirksamkeiten der Therapien. Was ist gut? Was kriegen sie überhaupt? Wie häufig wenden sie es an und was funktioniert dann? Bei der Akupunktur ist es so, dass die so in einem Mischbereich ist. Die wissenschaftlichen Studien sind nicht gut dazu. Es gibt einzelne Patienten, die über positive Effekte bei der Akupunktur durchaus sprechen und diese nutzen können. Die Akupunktur als Verfahren, das natürlich wieder eine gewisse Abhängigkeit vom Therapeuten zeigt, weil nur der die Nadeln oder die entsprechenden vergleichenden Maßnahmen setzt, ist vielleicht eher kontraproduktiv, weil man die Eigenaktivität wieder nicht so nimmt. Aber ich denke, sie ist eine Therapieform, die man nicht außer Acht lassen sollte, weil sie durchaus einen anderen Ansatz wählt als den wir in der Schulmedizin hier in Europa so gezeigt haben. Und ich habe vorhin erwähnt, dass in Indien und China, also traditionell den Ländern, wo solche Therapien durchaus häufiger angewandt werden, die Häufigkeit zum Beispiel von solchen Beschwerden wie der Fibromyalgie viel, viel, viel geringer sind als bei uns hier in Deutschland. Und das mag vielleicht auch mit diesen neuen und anderen, für uns neuen, aber dort ja seit Jahrtausenden praktizierenden Konzepten zu tun haben, Krankheitsbeschwerden anders zu adressieren. Ich persönlich denke, und das möchte ich eigentlich auch allen empfehlen, dass ein Therapieversuch sinnvoll ist, in kundiger Hand. Es kann nichts passieren, das ist auch so ein wesentlicher Punkt. Es entstehen keine Nebenwirkungen, wie sie bei der medikamentösen Therapie mitunter ja sehr schnell passieren können. Das Problem ist, dass die Kostenübernahme in der Regel nicht geregelt ist. Aber das ist bei den ersten 2-3 Sitzungen, die man ja häufig auch braucht, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, vielleicht auch noch gar nicht so relevant. Und deswegen ist es sicherlich eine Therapieoption, die man betrachten und berücksichtigen kann.
Jetzt hast du von der Einschätzung der Patienten gesprochen bei der Therapie. Da gibt es ja jetzt auch eine Therapie, über die man immer wieder hört, das sogenannte Low-Dose-Naltrexon. Kannst du dazu noch etwas erzählen?
Ja, es ist ja ein Punkt, der mir besonders am Herzen liegt, ist nicht zwangsläufig Low-Dose-Naltrexon, sondern die Frage, was sagen Patienten zu dem, was wir ihnen therapeutisch anbieten. Das ist ja die große Spielwiese der Versorgungsforschung, die mich ja auch umtreibt. Und wenn man Patienten wirklich mal konkret fragt, was kriegen sie und was hilft ihnen, und dann das in einer Art kartografischem System aufzeichnen würde, dann würde man erstmal sehr erschreckt feststellen, dass das, was zugelassen ist in anderen Ländern oder das, was wir rational einsetzen würden aufgrund pathophysiologischer Überlegungen, gar nicht mal das ist, von dem die Patienten wirklich so überzeugt sind und so viele positive Entwicklungen zeigen. Das betrifft im Übrigen auch Marihuana oder Cannabis-Anwendungen, die hier eher so mittelmäßig wirksam betrachtet werden. Aber Low-Dose-Naltrexon, in einer großen Umfrage in den Vereinigten Staaten durchgeführt, war die Therapie, die mit großem Abstand als die wirksamste Therapie von Betroffenen selbst angewandt wurde und als auch wirksamste Therapie bewertet wurde. Nun kennen wir medizinisch Naltrexon aus einem ganz anderen Bereich. Es ist nämlich ein sogenannter Opiat-Antagonist. Das heißt, in der Verfügbarkeit im Körper würde er dazu führen, dass die Wirkungen von Opioiden, aber auch von endogenen Endorphinen, die auf diesem Wirkmechanismus beruhen, dass er die unterbindet, dass er deren Bindung an Opioidrezeptoren behindern kann. Und deswegen ist es erst den ersten Blick quasi paradox zu sagen, man nimmt ein Medikament, das die Wirkung von anderen Schmerzmedikamenten aufhebt für die Behandlung von Schmerzen wie Fibromyalgie. Aber das ist eben nur die halbe Wahrheit. Denn die Betroffenen berichten, dass die sehr niedrige Dosis, Low-Dose-Naltrexon, also im subtherapeutischen Bereich dessen, was man üblicherweise anwendet, um die Wirkung von Opioiden zu antagonisieren, dass dann Naltrexon eine andere, eine eigenständige, vielleicht auch von seiner Opioid-antagonisierenden Wirkung unabhängige Schmerzlinderung entfalten kann, über ganz andere Mechanismen, die wir in der Schulmedizin so nur bedingt therapeutisch im Moment nutzen, die sich aber auch in anderen Schmerzindikationen gezeigt haben. Und es ist sehr spannend, dass in dieser großen Querschnittbefragung von Betroffenen diese, die ja nicht in irgendeiner Form darauf abzielte, eine Therapie zu favorisieren, insbesondere diese Naltrexon-Therapie, die Low-Dose-Naltrexon-Therapie so wirklich durchgeführt wurde. Und das ist eine Therapie, für die es kein Fertigarzneimittel gibt. Das wäre eine Rezepturarznei. Man müsste das entsprechend verordnen. Das geht aber auch in Deutschland. Und es ist eine Therapie, die in den sehr geringen Dosierungen, die hier wirklich notwendig werden, auch in klinischen Studien nachgewiesen notwendig sind, um Infekte zu erzeugen, eine durchaus in Betracht zu ziehende Alternative, weil sie eben unserer frustranen Situation, dass wir weder den genauen Mechanismus der Fibromyalgie im Einzelfall kennen, noch dass die bestehenden Therapiekonzepte hart greifen, dass es uns hier einen Ausweg schaffen könnte. Und ich finde, das ist eine der spannendsten Entwicklungen in den verkürzten Jahren, die 2-3 Jahre, die da im Wesentlichen relevant sind, wo das zum Ausdruck kam, die wir sicherlich sehr ernsthaft betrachten und auch in Betracht ziehen müssen für die Versorgung unserer Patienten.
Ja, das klingt spannend. Ja, vielleicht unterhalten wir uns ja nochmal in einem speziellen Podcast über diese Therapie. Sollten wir mal überlegen.
In jedem Fall. Und ich glaube, das wäre ein interessanter Diskussionsbeitrag, den wir beide da führen könnten.
Ja, dann werden wir das tun. Ja, dann darf ich auch jetzt nochmal zusammenfassen. Also es gibt im Prinzip keine zugelassene Therapie. In USA sind einige Medikamente zugelassen, die entweder für Depressionen zugelassen sind oder für Nervenschmerzen. Und wenn Nervenschmerzen und Depressionen auftreten, kann man sie auch hier dann zulasten der gesetzlichen Krankenkasse verordnen. Für die Fibromyalgie, wie gesagt, nicht zugelassen. Wichtig ist, dass bei der Fibromyalgie ein ganzheitliches Konzept greift und da steht die Bewegung und das Wiederhinführen des Patienten, dass er selbst mit seinen Schmerzen umgehen kann, dass er selbst wieder ein aktiver Gestalter seines Lebens sein wird, das spielt hier eine ganz große Rolle. Du hast einen Hund empfohlen, kann vielleicht nicht jeder machen, aber spazieren gehen, das kann jeder, vielleicht auch Fahrrad fahren oder was auch immer Spaß macht in der Bewegung. Psychotherapien sind auch ein ganz wesentlicher Bestandteil dieser Therapie, dieses Konzeptes. Und bei der Psychotherapie geht es eben nicht unbedingt darum, dass man psychische Probleme haben muss, sondern dass vielleicht auch aufgedeckt wird, welche Gewohnheiten dazu führen, dass sich die Schmerzen verstärken, wie man das sozusagen umlernen kann und wieder neu besetzen, dass man eben aus diesem Hamsterrad der immer wiederkehrenden Schmerzen und der Schmerzverstärkung rauskommt. Entspannungsverfahren hast du erwähnt, also sowas wie autogenes Training, Muskelrelaxation nach Jacobsen, einfach wieder die Achtsamkeit neu lenken und wieder ein bisschen was tun, was mehr Spaß macht oder auch von den Schmerzen ablenken kann. Dann gibt's noch zwei weitere Therapieoptionen, die sehr unterschiedlich bewertet werden. Das eine ist die Akupunktur, da hast du auch schon erwähnt. Da kommt es natürlich auf den Therapeuten an und sicher ein Versuch wert. Es gibt auch einige Studien, es gibt sogar eine Empfehlung im Deutschen Ärzteblatt, dass man die Akupunktur bei der Fibromyalgie durchaus sinnvollerweise einsetzen sollte. Und das Letzte, über das wir uns dann vielleicht noch in einem gesonderten Podcast nochmal unterhalten wollen, ist diese sogenannte Low-Dose-Naltrexon. Eine Substanz, die ja noch nicht so lange eingesetzt wird hier in Deutschland, die aber schon in den USA seit längerer Zeit für die Fibromyalgie eingesetzt wird. Die Patienten haben das in Eigenregie dort gemacht. Es gibt auch da keine Zulassung, aber es wird immer wieder berichtet, dass genau das Medikament ist, was ihnen am meisten hilft. Und schließlich sind ja die Patienten diejenigen, die die Therapie benötigen. Ja, lieber Michael, ganz herzlichen Dank erstmal dafür.
Jo, super, vielen Dank. Das hat wirklich Spaß gemacht. Drei tolle Teile.
Ja, für heute sind wir dann am Ende. Das war Schmerzmedizin konkret, der Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin zum Thema Fibromyalgie, Teil 3. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Freue mich über Ihre Teilnahme beim nächsten Podcast, der immer donnerstags erscheint. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Schmerzmedizin konkret, der Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.